Jeder bzw. jede sechste Mitarbeiterin hat innerlich gekündigt. Zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland haben keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen und machen nur Dienst nach Vorschrift. Mit dieser Diagnose schockieren die Marktforscher von Gallup alljährlich die Unternehmen. Und die Ergebnisse der Studien hat bestimmt jeder von uns auch schon mal zitiert. Alex und ich haben die Chance, euch heute einen Einblick in die aktuellen Ergebnisse des Gallup Engagement Index 2020 zu geben, der heute veröffentlicht wird. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die emotionale Mitarbeiterbindung und Führungskultur ausgewirkt? Und wie steht es um die Zufriedenheit in Deutschland, wenn es um das Arbeitsumfeld geht? Und mit wem könnten wir die aktuellen Studienergebnisse besser diskutieren als mit jemandem von Gallup direkt? Deswegen haben wir den Europachef Paar Sinyan zu uns in den Podcast eingeladen. Lieber Paar, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist und hallo nach Berlin.
Hallo nach Hamburg. Hi Lisa, moin. Hi Alex.
Hallöchen. Lieber Paar, bevor wir mit dir über die Ergebnisse eures aktuellen Index sprechen, vielleicht noch mal kurz zu dir. Du arbeitest ja bereits seit etwas über 12 Jahren bei Gallup und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn es um das Thema Mitarbeiterbindung geht, oder? Erzähl mal, wie bist du denn zu Gallup gekommen?
Wie das so häufig im Leben ist, hat Glück auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Vielleicht hole ich ein bisschen aus. Ich komme ursprünglich aus Gambia, bin mit 15 nach Bonn gezogen. Also ich bin Bonner aus Gambia, beziehungsweise Gambian aus Bonn. Und wollte immer Entwicklungszusammenarbeit machen. Natürlich, wenn man aus einem Entwicklungsland und die Chancen hat, die ich hatte, dann will man auch in dem Bereich natürlich was machen. Habe 6 Monate im Bereich gearbeitet, war super frustriert, weil man merkt, ach, ist doch nicht alles so hip kumbaya, wie man es sich vorstellt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehe ich doch auch Geld verdienen, wie meine anderen Freunde. Und bin nach Berlin gekommen, weil Berlin die tollste Stadt der Welt ist.
Naja, ich sag jetzt nichts, ja.
Ja, ja, okay, gut, wollte ich nur testen. Habe einfach gesucht nach Berlin, was gibt es in Berlin im Bereich entweder Investment Banking oder Consulting. Das waren die zwei, also da hatte ich viele Freunde, die in dem Bereich gearbeitet haben. Und da kam Gallup, habe ich gedacht, Gallup macht doch nur Markt- und Meinungsforschung, was soll das? Und ja, das war mein Glück, weil ich da einfach entdeckt habe, es gibt Beratungsansätze, die sich sehr stark auch humanistisch fokussieren, aber auch eine sehr starke Performance Orientation haben. Also wie kann man mit Zahlen, Daten, Fakten auch wirklich Verhalten bewegen, Change vorantreiben, Kultur, Transformation vorantreiben. Und aber der Hebel ist immer bezogen auf menschliche Bedürfnisse. Was brauchen Menschen? Was bewegt Menschen? Das ist ja das, was Gallup eben seit 85 Jahren untersucht. Und ja, und das war für mich einfach so der Glückspilz. Irgendwo hilft man, aber es hat auch diesen Drive, was mir in der Entwicklungszusammenarbeit doch gefehlt hat, wo alles sehr, sehr wichtig. Ich will die Kollegen überhaupt nicht kritisieren. Ich habe viele Familien, die da arbeiten, aber das war mir dann doch etwas zu langsam teilweise. Und so bin ich bei Gallup gelandet, ist jetzt 12 Jahre oder 12,5 und also mit das Beste, was mir passiert ist. Macht mir extrem viel Spaß und ich finde, wir leisten einen wichtigen Beitrag.
Absolut, das finden wir auch. Ich habe ja schon gesagt, ich denke, fast jeder hat irgendwie die Ergebnisse aus euren Studien schon mal zitiert. genau, also dann lass uns doch gleich mal einen kleinen Deep Dive machen in eure spannenden Studien. Denn heute ist der aktuelle, also der Gallup Engagement Index für das Jahr 2020 rausgekommen. Und genau, eure Studien ist eigentlich die renommierteste, wenn es um das Thema Arbeitsumfeld und Führungskultur geht und ihr führt die jedes Jahr durch. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir können eine Sache schon mal vorwegnehmen, nämlich, dass die generelle Zufriedenheit der Deutschen 2020 besser ist als gedacht. Also eigentlich könnte man doch denken, 2020 war wirklich so, ja, ein Jahr für,
gibt's nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl mal, bevor wir vielleicht so ein bisschen in die Ergebnisse eintauchen, an welchen Kriterien habt ihr das denn festgemacht, dass ihr sagen könnt, die generelle Zufriedenheit der Deutschen ist irgendwie, ja, besser?
Besser jetzt nicht, das ist stabil. Eigentlich relativ stabil.
Ja.
Also es ist stabil. Und also Manchmal also kommt man am leichtesten auf die Antwort, indem man direkt fragt. Und da haben wir einfach eine repräsentative Stichprobe direkt gefragt: Sind Sie im Großen und Ganzen sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, Lebensstandard, Lebensqualität? Und das ist nichts Neues. Und ich glaube, das wissen wir auch. Ich meine, so gerne wir auch meckern hier in Deutschland, geht es uns im Großen und Ganzen gut. 69% von uns sind eigentlich, also von denen, die einen Job haben, sind eigentlich zufrieden mit ihrem Gehalt. Über 90% haben keine finanziellen Sorgen. Ich weiß, es gibt natürlich Zielgruppen, die wir hier nicht betrachten. Es gibt Menschen, die wirklich prekäre Lagen, die keine festen Jobs haben. Die sind natürlich in den Zahlen hier nicht drin. Wir reden über die überwiegende Mehrheit in Deutschland, die das Glück haben, einen Job zu haben. Und da ist eigentlich im Großen und Weiten viel Zufriedenheit da. Und das ist erstmal positiv. Da können wir uns glücklich schätzen. Denn vor allem in der Krise, wo in anderen Regionen, nehmen wir USA, wo die Arbeitslosigkeit dramatisch nach oben gestiegen ist, ist bei uns nicht der Fall aufgrund unserer sozialen Marktwirtschaft, aufgrund unserer Staatsform. Einfach, da können wir, haben wir viel, auf das wir, ja, find ich, sehr stolz sein können. Und
Absolut.
vielleicht auch in anderen Zahlen, über das ich mich letztes Jahr sehr gefreut habe, in den letzten 3 Jahren war unser politischer Führung, auch wenn wir sie in Deutschland immer wieder kritisieren, weltweit die am angesehenste politische Führung weltweit, unter anderen Ländern, alle Länder, besser als China, besser als USA, besser als Russland, besser als Großbritannien. Also wir sind nicht nur zufrieden, die Welt guckt auch relativ positiv eigentlich auf uns.
Ja, das ist immer schön zu hören, das stimmt. Also Zufriedenheit, das ist schon mal gut. Ein sehr wichtiger Punkt, den ihr auch in eurer Studie immer beleuchtet, ist der ganze Punkt rund um die emotionale Bindung zu Unternehmen, die wir Mitarbeiterinnen so haben. Wie steht es denn in Deutschland um die emotionale Bindung?
Ja gut, die emotionale Mitarbeiterbindung oder
Ja, genau.
im Englischen Engagement. Ich finde, die deutsche Übersetzung ist nicht die gelungenste, aber irgendwann haben wir sie so übersetzt, weil dieser Begriff der Employee Engagement hat Gallup ja in den 90ern geprägt, um zu sagen, wir müssen weg von Zufriedenheit, weil wir wie in Deutschland gemerkt haben, viele Menschen sind zufrieden, aber das führt noch nicht unbedingt zu einer Aktivierung, einer Inspirierung, dass man auch irgendwie mehr machen will, die extra Meile gehen möchte, sich besonders einbringt oder auch Spaß an der Sache hat, wenn wir über das Thema Stress und Wellbeing denken. Und deswegen haben wir angefangen, das Thema Engagement zu messen, beziehungsweise ein Konstrukt entwickelt, mit dem man das Thema emotionale Mitarbeiterbindung oder eben Engagement misst. Und da sieht man einfach, dass es ein großer Unterschied ist. In Deutschland sind wir besonders zufrieden, aber nicht besonders emotional gebunden. Also Zufriedenheit ist doch eher ein passiver Zustand. Und ich will auch nicht sagen, dass wir sollen auf unsere Zufriedenheit auch nicht verzichten. Und ich sehe es als eigentlich eine unheimliche Chance, dass wir in Deutschland haben, dass wir das, was so schwierig ist manchmal, das Thema Zufriedenheit, weil Zufriedenheit erzeuge ich über Arbeitsplatzsicherheit, über Gehalt, über Firmenwagen, also über diese ganzen Hygienenrahmen. Das machen wir eigentlich großenteils gut. Und ich will nochmal hinweisen, wir reden hier natürlich nicht über die Gruppen, ob es die Kurzarbeiter sind, also nicht Kurzarbeiter, sondern diese Hermes und also die teilweise doch etwas schwierigere Situationen sind als jetzt der Durchschnittsmittelstand in Deutschland oder die DAX 30 Konzerne. Und da sehen wir einfach da beim Thema Engagement, emotionale Mitarbeiterbindung, da sind wir nicht Vorreiter weltweit. Da tun wir uns extrem schwer. Und wenn wir uns da die Ergebnisse angucken, ist es, wenn man positiv drauf gucken möchte, musste man sagen, ist es im Covid leicht gestiegen. Leicht. Statistisch nicht signifikant, wenn man ehrlich ist. Von 15%, die emotional wirklich gebunden waren, auf 17%. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit nicht wirklich mit Herzensverstand bei der Sache ist, nicht wirklich liebend gerne zur Arbeit kommt oder dass die Arbeit ihr Leben auch bereichert oder erreichert, sondern eher, da müssen wir hin. Und meine emotionalen Bedürfnisse werden dort eigentlich weitestgehend nicht erfüllt.
Ja,
Und das ist leider seit 20 Jahren ziemlich Also stagniert,
Ja, stagniert auf jeden Fall. Ja, diese Punkte Dienst nach Vorschrift oder innerlich gekündigt, ich habe schon gesagt, damit schockiert ihr immer. Und das sind auch die, die dann immer zitiert werden. Und auch das lässt sich in eurem aktuellen Index wiederfinden. Denn trotz Zufriedenheit und auch einer kleinen Steigerung, wenn es um die Themen emotionale Bindung geht, konnte man doch wieder rauslesen, dass 5,7 Millionen Deutsche innerlich gekündigt haben und dass die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von innerer Kündigung sich teilweise auf eine Summe zwischen 97 und 118 Milliarden Euro belaufen. Was kann man denn da dagegen tun?
Da kann man so viel gegen tun. Und man muss auch sagen, dass das Wissen ist schon länger da, wie viel Potenzial da steckt. Und wenn wir über emotionale Bindung reden, um einfach nochmal dazu aufzubrechen, was sind das? Über welche Bedürfnisse reden wir hier? Wir reden über klare Erwartungen. Weiß ich, was bei der Arbeit von mir erwartet wird? In Deutschland wissen nur 64% wirklich, was von ihnen erwartet wird. Das heißt,
Also
fast
was
40.
ihr Job ist oder wie, was sie ausüben sollen.
Das ist perfekt. Das ist genau die Frage, Lisa. Man
Oha.
könnte man meinen, gibt es doch eine Jobbeschreibung, wieso weiß man es nicht? Aber also, wer hat denn einen Job, in dem alle Aspekte meiner Arbeit in meiner Jobbeschreibung stehen? Also Klarheit in der Arbeit entsteht durch den Dialog mit dem Vorgesetzten, den Dialog mit den Kollegen, den Dialog mit den internen Kunden. Und wenn dieser Dialog nicht besonders gut ist, und das ist genau daran hapert es, die Dialogkultur, die wir in Unternehmen haben, in Organisationen haben, dann entstehen Unklarheiten. Und dann fragt man sich, warum mussten wir zum 10. Mal ein E-Mail schreiben zum gleichen Thema? Weil wir einfach nicht deutlich sind. Und wenn wir über Engagement reden oder emotionale Mitarbeiter, sind es genau solche Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Klarheit, damit ich weiß, was von mir erwartet wird. Das Bedürfnis nach Wertschätzung, das Gefühl zu haben, irgendjemand sieht mich hier als Mensch, nicht nur als Arbeiter. Und auf die Frage zum Beispiel sagen nur 41%, ja, ich habe das Gefühl, dass ich hier auch als Mensch gesehen werde. Oder dass jemand meine Entwicklung fördert. Nur 28% geben an, sie haben das Gefühl, dass jemand sich für ihre Entwicklung interessiert. Also diese Bedürfnisse werden weitestgehend nicht erfüllt im Arbeitsalltag vieler Menschen in Deutschland. Und also ich kann extrem zufrieden sein, aber wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, dann bin ich einfach nicht emotional gebunden. Dann mache ich meinen Job. So,
Klar.
aber dann mache ich auch, was ich machen muss, was man kontrollieren kann. Aber viele Aspekte unserer Arbeit lassen sich nicht kontrollieren, sondern da müssen wir darauf vertrauen, dass die Leute das Richtige tun. Da müssen wir einfach darauf vertrauen. Und ja, ohne diese emotionale Bindung haben wir eine Herausforderung. Auf die Frage, also wie man das angeht, wir zeigen seit Jahren immer wieder unserer Forschung eigentlich, dass es eigentlich nur einen Hebel gibt. Natürlich kann man unheimlich viel machen von Leadership über Performance-Management-Systeme, also da kann man unheimlich viel machen, natürlich, Anreizsysteme. Aber alle unsere Daten der letzten 30 Jahren, die wir untersucht haben, und nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit zu gucken, was sind die, wo entstehen die Varianzen? Wo können wir erkennen, was führt dazu, dass jemand eher emotional gebunden ist und eher nicht? Haben darauf hingedeutet, dass 70% der Varianzen sich ausschließlich durch den Chef erklären lassen. Also ob jemand emotional gebunden ist, hängt fast ausschließlich vom Chef ab, weniger vom Unternehmen. Deswegen, da sage ich immer, unser Partner, die Kunden, mit denen wir arbeiten, Unternehmenskultur ist schön und gut, aber Kultur ist lokal. Kultur entsteht dort, wo ich lebe, dort, wo ich bin, dort, wo ich Interactions habe mit anderen Menschen. Das ist der Chef und das Team. Also deswegen eine sehr einfache Antwort, die natürlich komplexer ist, wenn man sie durchdenkt, ist natürlich, wir müssen besser führen. Wir müssen einfach das Thema Führung mehr in den Fokus legen. Vielleicht noch eine Zahl. In der Untersuchung haben 97% der Führungskräfte gesagt, dass sie ihre Sache top machen. Sorry, ich nehme es zurück. 97%. Falsch. 97% haben angegeben, dass sie der Meinung sind, dass sie ihre Sache gut machen. 70% der Mitarbeiter sind der Meinung, die Führungskräfte sind da nicht so toll. Also da ist einfach ein Disconnect. Und wir sollten aber auch ehrlich zu uns sein, dass dieser Führungskraft natürlich nicht aufstehen und sich morgens fragen, wie kann ich die Leute wirklich frustrieren heute?
Das passiert ganz von alleine. Nee.
Die, also,
Ja,
also
klar.
gut, ich meine, die, die Psychos gibt es bestimmt auch, aber ich denke mal, das ist absolut die Minderheit, über die
Management
wir
by
da.
Terror.
Hey, die gibt's auch. Die gibt's auch hier und da trifft man die auch. Aber ich glaube, das ist die absolute Minority, über die wir da reden.
Ja.
Die meisten Führungskräfte wollen es gut machen, denken auch, sie würden es gut machen. Da fehlt es einfach an der Reflexion. Und deswegen legen wir auch viel Wert auf Daten als Reflexionsmittel und Dialoginstrument, um einfach Klarheit darüber zu haben, hey,
Schwarz auf
Selbstbild und
weiß.
Fremdbild passen nicht zueinander hier, Amigo. Vielleicht müssen wir noch mal unser Führungsverhalten wirklich überdenken. Also einmal müssen wir einfach an den Führungskräften arbeiten.
Ja.
Aber man sollte auch fair genug sein. 40% der Menschen also in Führungspositionen in Deutschland, ob es große Unternehmen, kleine Unternehmen, Vereine, Kirche, Politik sind, kriegen gar keine Entwicklungsangebote. Also irgendwo erwarten wir auch von Führungskräften extrem viel. Und wir kennen das von vielen Unternehmen. Wenn das gut läuft, hat der Vorstand eine super Strategie gehabt. Wenn es nicht gut läuft, war das Middle Management einfach nicht gut. Es ist irgendwie, aber wir müssen auch einfach dann mehr in die Führungskräfte investieren, wenn wir von denen erwarten, dass sie die Kultur unseres Unternehmens prägen. Also die Energie muss Richtung Führung gehen. Einfach besser Führung, Führung befähigen, Führung begleiten. Und da sind wir aber auf gutem Weg, um jetzt nicht zu negativ zu sein. Ich finde, viele Unternehmen machen immer mehr. Das merken wir auch in unseren Partnerschaften. Aber wir haben einfach noch einen sehr langen Weg vor uns.
Auf diesen Weg würde ich gerne zu sprechen kommen. Ihr habt ja die Grafik in eurer Studie, dass ihr seit 2008, glaube ich, die Zahlen erhebt mit dem Engagement Index. Und irgendwie sah ziemlich schlauchförmig aus. Viel Variation ist da nicht. Also wenn du guckst, dass vor, das weiß ich, 13 Jahren irgendwie 67% Dienstagvorschuss gemacht haben, sind wir jetzt bei 68%. Und wir investieren ja viel. Ich meine, wir haben ja allein schon 100 Folgen New Work Podcast. Es gibt die New Work Experience. Ihr macht was. Es gibt viele Beratungsunternehmen, Coaches, Seminare, Webinare und.
So viel.
Und trotzdem sieht es so ein bisschen so aus, als wäre wenig passiert in Anbetracht des Engagements, das wir da reinbringen.
Absolut. Also macht ruhig weiter, es hilft.
Es bringt alles nicht.
Ich will euch hier nicht. Also das Takeaway hier darf
ja
nicht sein, dass wir mit New Work aufhören.
Wir geben mal eine Studie bei euch in Auftrag, um mal herauszufinden, ob es wirklich was bringt.
Ich glaube erstmal, also und ich kenne natürlich nicht, wer sind eure Zielgruppe, wer hört sich das an? Ich glaube, ich vermute, es ist meine These, dass eure Zielgruppe natürlich auch die Leute eher sind, die sich schon für die Themen interessieren. Wo schon da der einfach die schon in dem Bereich, in den Themen unterwegs sind. Und also das ist ja auch diese Themen New Work, Holacracy und alle diese Themen agil. So spannend diese Themen sind, betreffen sie die Minderheit der Menschen, die in Deutschland arbeiten. Wir sind hier ein Land, wo die Leute produzieren. Hier wird gearbeitet, hier wird gemacht, hier wird
Geschafft,
geschafft.
ja.
Und also da wird einfach und deswegen die Themen, über die wir reden, sind eher für die junge Generation, für eher Wissensarbeit, eher kreativere Berufe. Aber so unser so the heart of the German economy ist noch Manufacturing, sind also Automobilindustrie und da, also ich glaube, das sind nicht unbedingt ich würde vermuten, nicht unbedingt die größte eure Nummer 1
Wir
Zielgruppe.
würden sie sehr gerne erreichen. Also deswegen
Aber
machen wir auch weiter.
das passiert. Das passiert auch. Das passiert, es kommt Schritt für Schritt. Aber dort sehen wir eh die höchste Zufriedenheit, wenn wir uns diese Zielgruppen angucken. Und die niedrigste emotionale Bindung. Da hat sich einfach eine Kultur etabliert, was heißt, gut, ich bin zufrieden, Gehalt passt, Gehalt stimmt, mehr brauche ich von meinem Job nicht zu erwarten. Also es geht in beide Richtungen. Wir reden auch über die Erwartung der Mitarbeiter, aber auch das Vorgehen des Unternehmens. Es ist irgendwie so eine Akzeptanz da, dass mehr nicht rauszuholen ist aus den Unternehmen, aus den Menschen, aus den Potenzialen, die Menschen mitbringen. Wir haben in Deutschland nur 33% haben bei der Arbeit im Alltag das Gefühl, dass sie ihre Meinung sagen können. Nur 33
Ja,
Prozent.
das ist echt
Stel, stel,
bitter.
stel, stellen wir uns vor, diese Zahl würde auf 60% gehen. Dass zweimal, dass doppelt so viele Menschen wirklich das Gefühl hätten, ich kann meine Meinung einbringen. Was das für einen Einfluss auf Business Outcomes haben könnte, auf das Wohlergehen von Menschen, auf das Thema Inklusion. Alle reden gerade aktuell über das Thema Vielfalt und Inklusion. Aber wir sind momentan nicht mal inklusiv in den Einheiten, die nicht vielfältig sind. Was passiert, wenn Vielfalt noch dazu kommt? Das ist mit meiner großen Sorge. Wenn wir heute uns schon so schwer tun, eine gute Dialogkultur in den Teams, im Unternehmen zu haben, Was passiert, wenn weitere Variablen kommen? Und das ist das, was wir leider, also in den USA in einigen Studien feststellen mussten. Also Vielfalt ist super, aber wenn Engagement niedrig ist, schafft Vielfalt sogar mehr Probleme,
Ah,
als
okay.
dass es hilft, was man gar nicht laut sagen kann, weil das extrem schlimm klingt. Also Vielfalt muss ja immer gut sein, soll auch, aber nur wenn wir auch das Thema Inklusion, das Thema guter Führung, Miteinander, wenn das nicht gegeben ist, und das ist es in vielen Teams eben nicht gegeben, muss man einfach leider sagen, sollte man es vielleicht sich nochmal überdenken, bevor man dann noch mehr Vielfalt in das Unternehmen reinholt.
Toll,
Ich will
dass du es
aber nicht, ich
ansprichst.
will jetzt nicht argumentieren, dass man kein Vielfalt will.
Nein,
Also
nein,
will man,
nein, um
aber
Gottes
wir
Willen.
brauchen die richtigen Rahmenbedingungen
Ja.
dafür, sonst schafft das einfach noch mehr Probleme.
Nee, toll, dass du es ansprichst. Ich glaube, mit deinem Background bei Gallup hast du auch eine gute Erfahrung dazu. Wir haben auch letztens ein Interview gehabt mit Spotify, die würde ich sagen, Diversity ohne Inklusion macht keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Du musst dich darum kümmern und es ist auch nicht leicht, aber du hast auch keine Wahl, wenn du in Zukunft wettbewerbsfähig bist und attraktiv bist als Arbeitgeber. Und da ist dann wiederum wirklich vielleicht unsere Aufgabe mit euch, mit Gallup, mit New Work Stories, dafür Aufklärung zu sorgen, dafür Tipps zu sammeln, wie das funktionieren kann und soll und was man da ausprobieren muss. Und es wird ein schwerer Weg und wir haben, weiß Gott, genug Probleme als Gesellschaft, aber das ist einer davon. Und nicht nur auf der Arbeit. Diversity und Inclusion ist ja an jeder Stelle in unserem Leben relevant und muss beachtet werden.
Ja.
Sehe es eigentlich als Chance, ehrlich gesagt. Denn das Schöne ist, es sollte einfacher sein, was zu bewegen aus einer Position der Stärke. Und es also ist auch so mit meinem, also wenn ich mir das Zahl angucke, nur 17% engage in Deutschland, stelle ich mir jeden Tag vor, also wirklich, vielleicht brauche ich andere Hobbys, aber auf jeden Fall stelle ich mir jeden Tag, also das ist ja mein Job, this is what I do for a living. Also stelle ich mir vor, wie würde Deutschland aussehen, wenn nicht 17% wirklich emotional gebunden werden, wirklich engaged werden, wissen, was von ihnen erwartet, Wertschätzung erfahren, Feedback regelmäßig erfahren, das Gefühl haben, ihre Meinung zählt, also Sinn in ihrer Arbeit finden. Wenn diese Zahl nicht 17%, sondern 40% wäre, wie konnte dieses Land aussehen, was unsere Produktivität angeht, was unser, also in den aktuellen Zahlen zum Beispiel, haben wir gemerkt, Leute, die emotional gebunden sind, nehmen deutlich weniger Stress mit nach Hause. Geben an von sich selber. Ich behandle meine Freunde und Familie seltener schlecht, also aufgrund von Arbeitsstress, als Leute, die wirklich frustriert bei der Arbeit sind. Diese Gruppe da unten, die so innerlich schon gekündigt haben. Also und also die, also da hat die Hälfte das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Wenn man emotional gebunden ist, ist es nur 25%. Also da ist, also wenn wir diese Zahl ändern, können wir nicht nur Performance ändern, sondern auch wirklich Leben ändern. Und deswegen, ich muss mir das immer wieder vor Augen führen, einfach als Reminder, warum ich persönlich das tue, was ich tue, warum wir hier in Gallup auch das Thema pushen. Weil das steckt einfach unheimlich viel Potenzial, unheimlich viel Potenzial.
Stress ist auch der richtige Stichpunkt. Du hast es gerade angesprochen, es sind 50% Ausgebrannte, die nicht emotional gebunden sind. Und während sich die meisten Zahlen relativ stabil verhalten haben, trotz der Pandemie, ist das Thema Burnout bei euch erhoben worden, dass sich da etwas alarmierend ins Negative bewegt. Also dass irgendwie im Jahr 2019 ungefähr ein Viertel, also 26% in den letzten 30 Tagen das Gefühl hatten, beruflich ausgebrannt zu sein. Diese Zahl ist um 10% nach oben geschossen. Also man kann schon fast sagen, jede dritte Person im Unternehmen fühlt sich gerade ausgebrannt. Und das ist wirklich gefährlich und ich glaube, da spielt sich die Pandemie sehr stark wider, oder?
Da spielt sich die Pandemie extrem stark wieder und ich glaube, man muss es heute niemand, also wir sitzen alle im Homeoffice, also ich muss nachher Homeschooling betreiben. Also wir haben alle neue Eigenschaften, das Thema zum Beispiel ein Zoom-Call nach dem anderen, wir sind alle zoomed out. Also ich glaube, es gibt viele Erklärungen dafür, warum dieser Stress, empfundener Stress zugenommen hat. Und da, also klar, glaube ich, können wir darüber reden, dass man da auch aktiv was gegen Unternehmen soll. Und das Schöne ist, dass viele Unternehmen sich momentan sehr viel Gedanken machen. Ein anderen Bereich, wo Gallup sehr viel forscht und Unternehmen unterstützt, ist das Thema Wellbeing. Also Dr. George Gallup hat vor 85 Jahren Gallup angefangen mit der, die erste These war, also nicht These, sondern die Fragestellung war, was zeichnet ein erfüllendes Leben aus? Zu verstehen, was macht Menschen eigentlich glücklich? Und mit der Vereinten Nation zusammen haben wir das Thema World Happiness wirklich quantifiziert. Und wir merken jetzt immer mehr Unternehmen kommen auf uns zu und möchten sagen, wir müssen hier aktiver werden, wir müssen mehr anbieten, wir müssen systematischer werden. Das heißt, das ist positiv, dass Unternehmen verstehen, dass sie da eine Rolle spielen. Es ist auch nicht überraschend, wie gesagt, dass die Zahlen gestiegen sind von 25% auf 35%. Was aber in den Zahlen für mich steckt, was eigentlich einfach der Hebel ist, wo wir einfach merken, ach interessant, die Situation ist für alle schwierig. Aber es gibt sehr viele Menschen, für denen diese Krise und die Situation sogar dazu geführt hat, dass sie ihre Leben positiver bewerten. Und da kann es auch verschiedene Gründe geben. Aber ein Grund, auf den wir unsere Untersuchung geguckt haben, ist wirklich nochmal die Rolle Führung und emotionale Mitarbeiterbindung. Und da merkt man wieder, warum, also auf das, worauf ich schon vorhin angesprochen habe, warum das Thema Führung und emotionale Bindung so wichtig ist. Wenn ich emotional gebunden an meine Arbeit bin, dann bin ich auch in der Krise fühle ich mich nicht mehr gestresst. Es sind eher die emotional nicht gebunden sind, die durch die Krise wirklich leiden. Weil natürlich, also Krisen sind ja auch Opportunities, Krisen sind auch Chancen. Wir erleben genug Teams, die näher zusammengerückt sind in der Krise. Wir erleben genug Teams, die noch häufiger miteinander reden, sich noch häufiger sehen, sogar auch einfach die Methoden in die Kanäle, die wir heute haben, verwenden. Und dann sehen wir viele andere Teams auf der anderen Seite, die wirklich, wo der Dialogkultur richtig drunter gelitten hat, wo man sich viel mehr alleine gefühlt hat. Und dann ist es nicht überraschend natürlich dann auch, dass der Stress zunimmt. Vielleicht noch einen letzten Punkt, also auch einfach faktisch. Wenn bei den Disruptions, die wir alle erleben mussten, auch an Business, kommt natürlich Stress, wenn wir über Nacht Prozesse ändern mussten. Ich arbeite teilweise mit Unternehmen, die Prozesse innerhalb von 30 Tagen geändert haben, die sonst 400 Tage gedauert hätten. Das stresst auch. Also das ist auch okay, dass das stresst. Also wenn das nicht stressen würde, wäre das auch überraschend, weil dann würde ich mir die Frage stellen, wieso haben wir es dann nicht vorher gemacht, wenn es so einfach ist. Also irgendwo ist es nachvollziehbar und aber das für mich ist das Haupterkenntnis da. Also wir können eine Pandemie vielleicht nicht ändern. Also wir können als Mitarbeiter, als Führungskraft da nicht viel ändern, aber unser Führungsverhalten hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie mit der Situation umgegangen wird. Und das ist für mich, das zeigt einfach, wie viel in unseren Händen ist. So ist es nicht immer everybody else's fault. Wir können was machen. Also durch die Art, wie wir führen, durch die Dialoge, die wir führen, durch die Kultur, die wir in unser Unternehmen fördern. Und das auch da wieder. Also ich bin Optimist. Also ich merke,
Sehr
ich ende
gut.
fast jede Aussage mit. Ich
Ja.
habe da eigentlich Hoffnung, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen und dass die Krise da eigentlich ein Accelerator ist, weil also die Themen Führung, Kultur, Resilienz, die Themen waren noch nie so wichtig
Ja,
gefühlt. Also
absolut.
ich habe gerade Vorstandsmitglieder, wo ich sonst kämpfen musste, dass sie das Thema ernst nehmen, die mich anrufen übers Wochenende, um nochmal drüber zu reden, weil sie einfach merken, okay, also how do I manage performance, wenn ich meine Mitarbeiter nicht mehr sehe? Alter, wie läuft das überhaupt? Wie machen wir das? Warte mal. Und auf einmal ist ein ehrlicher Interesse da, dass auch das Führung gut gemacht wird. Und das, also schauen wir mal, ob es bleibt oder ob das wieder das nächste ist, was wir dann sofort wieder vergessen, wenn Normalität wieder da ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir die Lektion aus der Krise nehmen, wie wichtig Führung ist für Performance, aber auch eben Stress und Wellbeing.
Es gibt eine Frage, die ich Gallup schon sehr lange stellen möchte, deswegen habe ich mich sehr auf dieses Interview gefreut, weil auch ich habe Gallup immer wieder zitiert im Podcast, in unserem Buch und. Und ihr macht ja auch Consulting und dann ist die Frage natürlich, wenn du diese Säule hast an innerlich gekündigt, Dienst nach Vorschrift und dann die Leute, die wirklich engaged sind. Worauf konzentriere ich mich jetzt als Unternehmer? Soll ich darauf achten, dass Leute, die innerlich gekündigt haben, wieder motivierter sind oder kann ich die vergessen, weil es gibt keine Chance mehr? Soll ich den Teil von Dienst nach Vorschrift in die Richtung optimieren, dass die wirklich alle mehr engaged sind? Worauf lege ich den Fokus? Wo kann ich da Energie rausholen? Wo sind die Quick Wins?
Ist eine schwierige Frage. Also, ist es? Alexa, yes!
Endlich
All
haben
right.
wir ihn.
Haben wir ihn. Nein, ist eine schwierige Frage, weil es sehr unternehmensspezifisch und auch, wer ist es gerade? Weil nicht alle Funktionen, alle Menschen sind gleich, aber nicht, wir sind we're not all equal, wenn das Sinn macht. Also wir
Ja.
haben, so nehmen wir ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern. Die sind natürlich alle wichtig, aber es gibt Funktionen und Rollen, die enorm wichtig sind, wenn es um Value Creation geht. Also wenn man sich die Untersuchung anschaut, sind es meistens so unter 5% der Rollen sind für den meisten Wert Creation eigentlich, ob es Engineering, ob es Leadership-Rollen sind, ob es Innovative-Rollen sind. Und das heißt, also es hängt davon ab, wo dieser Active Disengagement ist. Also wenn ich meine Active Disengagement auf die Top 2, 3 Ebenen habe, dann kann ich es nicht ignorieren, weil die Spillover-Effekte auf den Rest des Unternehmens einfach desaströs sind. Wenn ich die innerlich gekündigt haben, eher also in der Body des Unternehmens habe, dann wäre das nicht mein Hauptfokus, weil das erfordert unheimlich viel Energie. Also Menschen, die schon innerlich gekündigt haben, da ist Frustration, da ist Wut im Bauch, da ist das Gefühl, ich werde nicht fair behandelt, da ist das Gefühl, ich werde nicht respektiert, das Gefühl, keiner sieht mich als Mensch. Ich sage nicht, dass wir es ignorieren, aber wenn ich 100 Euro ausgeben muss, um was zu bewegen, will ich natürlich the biggest bang for meinen Buck kriegen. Also wo kann ich
Genau.
das meiste bewegen? Also darauf zielt deine Frage hin. Und dann weiß ich einfach, für die, die so frustriert sind, muss ich unheimlich viel Zeit, Energie reinstecken. Und dann würde ich eher das Geld entweder in der Gruppe in der Mitte oder sogar in der Gruppe oben stecken. Weil da ist schon eine Offenheit da, um noch, also der Unterschied zwischen Good and Great ist ja nicht viel. Also die schon emotional gebunden sind, da reicht manchmal einfach nochmal ein kleiner Tick, um wirklich explosiv oder exponentielle, additional value zu generieren. Deswegen, das ist keine gute Antwort. Es hängt davon ab, wo die Menschen sind und dann, wie viel können wir sie priorisieren und wie viel Energie können wir da reinstecken.
Ich find die Antwort wirklich klasse und natürlich ist es nicht trivial, man muss halt wirklich gucken, wo kann ich ansetzen. Und ich habe mich gefragt, ob da wirklich der Sinn ist, maximal oben zu investieren, auf maximales Engagement, um zu hoffen, dass es Spillover gibt. Weil wenn wirklich möglichst viele extrem zufrieden sind, dass sie innerhalb des Unternehmens als Ambassadors agieren können und zeigen können, Leute, hier ist es doch gut, klar haben wir Probleme, aber dass die dann für dich die Kommunikation sozusagen nach unten hindurch weitertreiben, statt auf die Leute zu investieren, wo eh, wie sagt man, Perlen vor die Säue verloren sind. Es gibt einfach Menschen, die kannst du nicht überzeugen. Das sind wie kaputte Beziehungen, kaputte Relationships, kaputte Autos. Vielleicht ist es da wirklich, kann man machen, wie das Hausboot von Finn Kliman, was statt 15.000 auf 500.000 kostet und dann halbwegs geschafft ist. Das wäre meine Vermutung gewesen. Also wirklich auf oben zu konzentrieren, da die dafür zu nutzen und da das Engagement für euch reinzutragen.
Also ich würde die Frage generell sowieso nicht, also es ist nicht ein one or the other. Also ich meine, die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind große Konzerne und sie haben die Größenordnung, wo sie es sich auch einfach nicht leisten können, eher zu sagen, ich fokussiere mich jetzt hier nur drauf. Weil wenn ich, nehmen wir Industrie, also Manufacturing, dann haben wir 60% der Unternehmen sitzen in den Werken, Shopfloors, aber deren Engagement hat Einfluss auf Qualitätsdefekte, auf Sicherheit, also der Einfluss ist überall. Deswegen, ich finde, man musste eher langfristig planen. Ein Kulturwandel, Change dauert nur mal seine 3 bis 5 Jahre, erfordert viel Arbeit, erfordert viel Zeit. Aber wenn Unternehmen daran arbeiten, einfach den Wert zu quantifizieren, dann ist es auch relativ einfach zu zeigen, okay, das lohnt sich dann auch, diesen Weg zu gehen und nicht sich in die Situation bringen zu müssen und sagen, okay, ich habe nur 5 Euro und ich investiere es nur da. Weil wenn man zeigt, ach so, der Wert ist eigentlich, der Potential Value on Top Potential ist eigentlich 1.000, gut, vielleicht kann ich doch ein bisschen mehr als die 5 Euro investieren. Also das ist auch teilweise, was wir machen, den Unternehmen wirklich als erstes zu zeigen, okay, what's the value of this? Und dann ist da meistens so ein Aha-Moment, also, okay, wir haben 20% weniger Unfälle in den Werken mit hoher Engagement als in den Werken mit niedriger Engagement. Oh, interessant, okay. Oder Quality Defects. Oder, Bottlenecks, also die Übergänge von einer Abteilung zum anderen, eine Funktion zum anderen. Dann merkt man, wie ganze, Produktionslines stehen bleiben, einfach weil da 2 Leute nicht aufgepasst haben. Und dann kann man sagen, die Leute sind blöd. Aber warum haben sie nicht aufgepasst? Wenn man nochmal genau guckt, because nobody cares about them. Like, die sind, die, also vielleicht soll ich sagen, also, in kein Unternehmen erleben wir, dass Leute reinkommen, die am Anfang zu der Gruppe da und also innerlich gekündigt haben. Nie.
Ja.
Das
Ja.
ist etwas, was mit der Zeit entsteht. Also wir kommen immer rein, emotional gebunden, motiviert. Und dann, wir sehen es auch immer in den Daten, ist immer so schön, jedes Unternehmen das zu zeigen. Also nicht schön, das klingt makaber, aber es ist immer so lustig, einfach auch nicht lustig, aber
Vielleicht erstaunlich, erstaunlich.
erstaunlich. Danke, Lisa. Lisa, wir sollten zusammenarbeiten. Ich konnte offensichtlich deine Hilfe gebrauchen. Dass es einfach abnimmt. Es ist so ein Honeymoon-Effekt. Die Leute kommen rein, heiligen Gig, 3 Monate später ist es da, 6 Monate. Und nach ein paar Jahren ist es,
Ja.
also deswegen ist da, muss ich auch immer wieder sagen, es geht hier nicht darum, dass diese Menschen problematisch sind. Die gibt es auch, aber das ist eine absolute Minderheit, wo man einfach, da ist die Person, dass diese Person einfach problematisch ist. Meistens ist das die erlebte Führung, die erlebte Qualität, das erlebte Miteinander. Und da haben Unternehmen die Verantwortung und vor allem Führungskräfte.
Du sagst es. Lieber Pa, also vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig tollen Insights und irgendwie, genau, bisschen stabil scheint die Zufriedenheit ja hier in Deutschland zu sein. Es ist nicht alles schlecht. Deswegen, wir hoffen, dass sich das in den nächsten Jahren noch stark verbessert. Wie gesagt, euer neuer und aktueller Index kommt heute raus. Alex und ich werden den in den Shownotes natürlich verlinken, damit man alle Ergebnisse einsehen kann. Denn wir konnten in dieser halben Stunde nicht alles mit dir besprechen und uns jede Zahl um die Ohr werfen, leider, um die Ohren. Also von daher vielen, vielen Dank, lieber Paar. Und wir sind schon gespannt, welche Zitate dieses Mal durch die Medienwelt fliegen. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.